Es ist Freitag, der 20. März 2020. Das Robert-Koch-Institut hat 8.198 Corona-Infizierte für Deutschland ausgewiesen. In Bayern bedeutet das, 2.401 Mensch von dieser Krankheit betroffen sind. Das wären 709 mehr als am Tag zuvor. Zumindest für diejenigen, die noch glauben, dass diese sehr exakten Zahlen auch tatsächlich der Realität entsprechen. Heute hat YouTube entschieden, dass sie die Bitraten für ihre Videos heruntersetzen. Das bedeutet, dass sie das Internet nicht ganz so belasten wie zuvor noch, um eben zu verhindern, dass vielleicht irgendjemand mal auf die Idee kommt, dass man in Zeiten von wichtigen Videokonferenzen von Menschen, die nur noch per Skype mit ihren Verwandten Kontakt halten können, dass man YouTube vielleicht sogar abschaltet. Das wäre eine Katastrophe, aber noch viel schlimmer wäre, wenn das bei Netflix der Fall wäre, zumindest für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Netflix hat schon vor 2 Tagen damit begonnen, die Qualität ihrer Videos oder ihrer Streamings ganz leicht runterzufahren. Und genau darum geht es heute. Es geht um Qualität. Netflix, Amazon Prime und weil ich da vielleicht schwärmen kann, aber nicht ganz so kompetent bin, habe ich mir einen Gast eingeladen und mit dem melde ich mich gleich wieder. Unter Quarantäne heißt unser Podcast auf nordbayern.de und die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander. Habe ich gerade auch noch mit unserem heutigen Gast besprochen, wie wir den eigentlich nennen sollten. Ich bin ja immer noch für die fränkische Version, für den Pandemie-Podcast, andere sagen, es ist der Corona-Podcast. Stimmt heute nicht ganz, denn um Corona geht es heute eigentlich wirklich nur am Rande und es ist nur der Auslöser. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Es geht heute um die positiven Seiten des Coronaviruses. Und deswegen sitzt hier jemand da, der auch mir vorhin noch was Nettes erzählt hat. Rechts neben mir sitzt Acelio Elia Hupfer und hat sich sehr gut vorbereitet, hat seine Aufzeichnungen sogar mit Textmarker versehen. Also da kann man sich wirklich verfreuen. Also willkommen, du sitzt hier sehr oft in dem Aufnahmestudio. Warum sitzt du hier sehr oft?
Ja, grüß dich. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch wenn ich gern unter anderen Umständen in vielleicht auch einem anderen Format als dem Pandemie-Podcast aufgetreten wäre. Aber gut, so ist es jetzt, das nehmen wir jetzt so hin. Ja, warum sitze ich hier öfters? Ich kümmere mich unter anderem um die Betreuung mancher Podcasts hier im Haus. Allgemein alles, was so in dem multimedialen Bereich fällt, mache ich ein bisschen mit. Ich bin hier als Werkstudent tätig, ich studiere Medientechnik und Medienproduktion. Ist ein sehr breit gefächerter Studiengang und mein Job hier als Werkstudent ist genauso breit gefächert, also ob das jetzt Fotoaufträge sind, Videoschnitt, Mitarbeit normal im Online-Betrieb, in der Online-Redaktion als Redakteur und eben auch die Betreuung der Podcasts oder jetzt auch seit neuestem Betreuung des KADEP Instagram-Auftritts, also der Club-Podcast praktisch auf Social Media.
Eigentlich machst du alles.
Ein bisschen von allem, sagen wir mal so. Es macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich lerne hier noch sehr viel und es ist eine super Ergänzung zum Studium. Und ja, irgendwie bin ich dann auch dazu gekommen, letztendlich über Serien zu berichten. Einmal im Monat im Rahmen so der Online-Redaktion auf nordbayern.de und ja, das hat jetzt zur Folge, dass ich hier bei dir gelandet bin.
Genau, weil Serien im Moment, so gehen wir zumindest davon aus, Hochkonjunktur haben in einer Zeit, in der wir alle damit rechnen, dass wir vielleicht ab Samstag oder wann auch immer gar nicht mehr raus dürfen. Man muss dazu sagen, dass wir diesen Podcast am Mittwoch bereits aufnehmen. Am Freitag wird er dann ausgestrahlt. Das heißt, in diesen Tagen kann sich stündlich was ändern. Wir werden nicht über das Aktuelle reden, sondern wir werden über die Dinge reden, die man zu Hause auf dem Sofa machen kann. Und nein, nicht das, was Sie meinen, sondern es geht um Serien. Aber vorher noch um das Positive, weil also ich schaue sehr, sehr gern Serien, aber es gibt noch eine positive Seite, das hast du mir gerade erzählt und damit einen riesengroßen Fehler gemacht, weil du es jetzt eigentlich nochmal jetzt hier vor allem machen musst.
Was denn?
Du hast gratuliere, du bist rauchfrei quasi.
Oh Gott, du setzt mich ganz schön unter Druck zu Beginn des Podcasts.
So erst muss mal, es sein.
Legst du hier meine Vorbereitung so offen da, die das, nicht so...
Völlig ironiefrei. Ich habe noch nie jemanden hier sitzen sehen, der so gut vorbereitet war.
Ah, schauen wir mal. Und ja, jetzt öffentlich in einem Podcast zu sagen, man hört jetzt mit dem Rauchen auf.
Nur so muss es sein.
Um ja. Gottes Willen, nee, aber ich habe tatsächlich jetzt seit einigen Tagen, bin ich rauchfrei. Ich dachte mir, durch das Coronavirus ändert sich so viel, also der Alltag mit Homeoffice, feiern gehen am Wochenende ist nicht mehr, auch so das ganze soziale Umfeld, dass man sich mal auf einen Kaffee trifft und dann natürlich Käffchen, Kippchen heißt es bei uns, das fällt alles jetzt irgendwie ein bisschen weg, es wird alles ein bisschen anders und da dachte ich mir, warum jetzt eigentlich nicht und bisher klappt es ganz gut, ich bin noch nicht rückfällig geworden und habe jetzt auch noch ein bisschen Pressure durch die öffentliche Ankündigung.
Nur darum ging's. Nur darum ging's.
Nee, schauen wir mal, was passiert. Mir geht's ganz gut damit und ja.
Genau. Also heute geht's um Netflix. Noch so ein Profiteur von dem Virus. Weil ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich Zahlen kenne, dass sich noch mehr Leute vielleicht angemeldet haben bei dem Streamingdienst. Es geht natürlich auch um Amazon Prime. Es gibt ja nicht nur Netflix, die uns in diesen Tagen mit Stoff versorgen. Sky gibt es auch noch. Es gibt Mediatheken, in die man sich einwählen kann. Lineares Fernsehen, habe ich gehört, gibt es auch noch. habe ich aber schon länger nicht mehr verfolgt. Jetzt sitzen wir beide hier, weil ich jemanden gesucht habe, der sich da auskennt. Du schreibst für nordbayern.de darüber. Du bist ein Fachmann. Ich habe es in dem kurzen Chat, den wir zur Vorbereitung hatten, habe ich gemerkt, okay, der Mann ist breit aufgestellt, was ich auch ganz schön finde. Ich bin 42 Jahre alt, habe zwei Kinder. Bei mir, also Käffchen geht noch, Kippchen nicht. Ausgehen am Wochenende schon gar nicht. Das heißt, wir sind zwei Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen, was vielleicht auch ganz gut ist, um dann möglichst breit Serien vorzustellen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es geht darum, dass wir unsere Lieblingsserien vorstellen. Serien, die vielleicht nicht jeder kennt. Serien jenseits von Game of Thrones, Breaking Bad, die viele, viele Menschen kennen. Vielleicht können wir so manchen überraschen und mit einer Serie versorgen, die in dieser Zeit, die für viele ja sehr fordernd und anstrengend ist, auch vor allem geistig für ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Was schaust du im Moment, Elia?
Ganz aktuell schaue ich Hunters auf Amazon Prime. Die Serie ist auch erst vor kurzem erschienen, also es ist die erste Staffel.
Bist du schon beim Schachspiel?
Habe ich schon gesehen, das Schachspiel. Hast du wohl auch, schaust du auch an?
Nee, schaue ich nicht, aber ich habe darüber gehört, weil ich andere Podcasts auch verfolge. Ja. Und also würde ich heute nicht vorstellen.
Ja, sehr, sehr kontroverse Serie, ja. Auf jeden Fall. Man muss aber natürlich betonen, dass es fiktional ist, es ist keine dokumentarische Serie. Mhm. Und ich bin großer Al Pacino-Fan. Mhm. Und wer mal hören möchte, wie Al Pacino Nürnberg ausspricht zum Beispiel, der kann da auch mal reinschauen. Und ja, grob skizziert geht es einfach darum, dass so eine Art Superheldentrupp, der Nazis jagt. Und ja.
Was generell ja sehr gut ist.
Ja, ja genau. Also ohne dass man uns jetzt gleich in so eine Links-Schublade steckt.
Och, ich bin da ganz gerne in der Schublade.
Ja, aber so ein bisschen Nazis jagen, so. Mhm. Ist okay, denke ich. Also
da kann keiner
mich,
was
mich unterhält haben, ja. Schon. Und deshalb, ich habe es noch nicht durchgeschaut. Von dem her gebe ich der Serie aber aktuell noch die Chance, weil es mich von Folge zu Folge unterhält. Und ja, was schaust du denn aktuell?
Narcos, Mexiko. Vierte Staffel. Hast du Narcos verfolgt?
Ja, also das ursprüngliche Narcos. Mhm. Aber ich glaube auch nur die erste Staffel, die habe ich hart gefeiert. Mhm. Und bei der zweiten Staffel war es dann immer so, dass ich irgendwann eingeschlafen bin, weil es so viel Spanisch war und so viele Untertitel. Und dann habe ich es ganz gelassen.
Ich mag das sehr gern. Also ich finde auch die vierte Staffel jetzt auch immer noch sehr gut. Auch wenn, gut, da erzähle ich dir jetzt was du, aber vielleicht schaut es ja jemand zu Hause. Mich macht Felix Gallardo mit seinem trübsinnigen Blick wahnsinnig, da muss ich fast immer skippen, aber das ist nur für die Leute, die es vielleicht tatsächlich anschauen. Wollen wir anfangen
Ist das der Typ von diesem Meme? und der da immer so verloren und alleine.
Ja, kann sein, steht. Ich kenne das Meme nicht, aber Okay. Es hört sich sehr danach an. Er schaut immer ganz verloren und einsam irgendwo hin.
Kennst du nicht Bundesliga-Fans am Samstag und dann kommt dieser Typ aus Narcos?
Ja, glaube ich sofort. Kann nur er sein, okay. Weil alle anderen haben eigentlich Spaß an ihrem Job, aber er der oberste Chef nicht so. Dein erster Tipp?
Mein erster Tipp, also diese ganzen Zettel, um das vielleicht auch mal den Hörern ein bisschen zu erklären, die Grundlage ist einfach die, dass ich jetzt nicht spoilern will und viele der Serien, es ist ewig her, dass ich die geschaut habe. Ich habe jetzt einfach
was ein bisschen... Was bei dir in deinem Leben bedeutet, vor einem Dreivierteljahr wahrscheinlich.
also ich habe halt jetzt einfach ein bisschen geschaut, dass wir eine breite Auswahl hinbekommen, so dass Leute, die Netflix haben, die Prime haben, vielleicht heute was mitnehmen können, aber auch mal was aus der ZDF-Mediathek rausgepickt. Mhm. Auch Pay-TV, Sky oder Join, noch eine relativ neue Plattform. Mhm. Ich habe geschaut, dass ich mir überall ein bisschen was rausgreife. Und wir können vielleicht jetzt einfach mal mit Amazon Prime anfangen. Meine absoluten beiden Lieblingsserien auf Prime sind keine Geheimtipps mehr. Also hier schon mal können wir leider das Versprechen, glaube ich, nicht halten. Ich würde es schon auch so aufs Niveau von Game of Thrones setzen. Mhm. Es ist auch ein absolutes Must-See. Die beiden Serien, um die es geht, ist The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag.
Okay.
Zwei sehr, sehr starke Serien, die auch...
Das können die Menschen gerade nicht sehen. Ich stehe auf und applaudiere, weil ich damit vollkommen einverstanden bin.
Ja, also vielfach auch ausgezeichnet. Wir stehen damit nicht alleine da. Mhm. Grandiose Serien, die einfach in den ohne dass es jetzt zu nerdy wird, aber die aus unterschiedlichen Gesichtspunkten einfach zu 100% überzeugen. Sei es bei Marvelous Mrs. Maisel, die Ausstattung, die Requisite, die Kostüme.
Ja.
Die es ganz subjektiv im Unterbewusstsein so schon eine Form von Qualität vermitteln. Mhm. Die Dialoge, bei mir ist es so wirklich, ich kann nur von der Serie schwärmen. Sie fesselt mich, immer wenn sie auf die Bühne geht, also vielleicht mal zur Erklärung, wer es noch nicht gesehen hat, darum geht es ja auch ein bisschen. Es geht um eine junge Frau, Ende der 50er Jahre, ich glaube in New York, oder?
Ja. Ja.
Ende der 50er Jahre, über die Staffeln hinweg, geht es dann auch in die 60s rein. Auf jeden Fall möchte diese besagte junge Frau, die Mitch Maisel, möchte gerne Komikerin werden. Und in den 50er, 60er Jahren ist ja das Bild der Frau schon ein bisschen anderes. Und dann heißt es von der Familie, von ihrem Mann, was, du willst Komikerin werden? Was, du erzählst jetzt Witze über uns auf der Bühne? Was, du willst nicht mehr daheim die Hausfrau sein? Eben so ganz Dinge, die heute schon selbstverständlich sind eigentlich. Waren damals eben noch nicht selbstverständlich und da wird zum einen mal das Frauenbild, glaube ich, ganz gut vermittelt, was damals eben noch vorherrschte und auf der anderen Seite ist es unheimlich unterhaltsam. Ich finde, das ist so eine Form von Comedy, ein bisschen Tragik ist vielleicht auch mit drin, so ein bisschen Drama, so ein bisschen Dramedy vielleicht, um es in die Richtung zu stellen. Mhm. Und auf jeden Fall erlebt man dann halt über die Staffeln hinweg, wie sie sich eben immer mehr zu so einer Komikerin dann auch mausert. Und es fesselt, mich hat es unheimlich gefesselt. Jedes Mal, wenn sie dann auf die Bühne geht, fühle ich mit und drücke die Daumen. Hoffentlich schafft sie es jetzt. Hoffentlich überzeugt sie das Publikum, holt sich den Applaus ab. Und man sieht halt nicht nur ihre Karriere, die sie sich langsam aufbaut, sondern halt auch immer die privaten Seiten ihres Lebens und die Folgen, die die Karriere letztendlich mit sich bringt. Mhm. Und auf der Bühne, sie ist eine Komikerin, die erzählt dann auch über ihr Privatleben, was man natürlich auch in der Serie mitbekommt. Und das macht es auf die eine Art und Weise unheimlich authentisch. Und natürlich, man sieht, okay, die macht gerade Seelenstriptease irgendwie und drückt ihr dadurch natürlich auch die Daumen. Und was man auch noch sagen muss zu diesem ganzen Lob, was ich jetzt schon ausgesprochen habe, es sind unheimlich gute Dialoge. Es ist wirklich zwischendrin, man schaut dann praktisch ein Stand-up an, Stand-up-Comedy und dann aber auch wieder so ein bisschen das Privatleben. So.
Darf ich dich unterbrechen, bevor du mir meinen einzigen Punkt, den ich dazu beitragen könnte, wegnimmst? Was, glaube ich, relativ viele der Serien auszeichnet, die wir heute vorstellen, finde ich, dass die Figuren ganz fantastisch sind. Also nicht nur die Hauptfigur, du hast es gerade durchscheinen lassen, dass er eine Sympathieträgerin ist, mit der man mitfühlt. Ihre Managerin finde ich sensationell, großartige Figur. Auch was auch, glaube ich, viele unserer Serien, das finde ich sehr gut, auszeichnet starke Frauenfiguren, also nicht nur die Hauptperson, sondern auch die Managerin und ich finde ihre Eltern auch fantastisch gezeichnet, also wirklich großartig, das hat mir sehr viel Spaß gemacht an der Serie. Ich bin, glaube ich, wie viele Staffeln gibt es da mittlerweile?
dafür habe ich doch die Zettel mit dem grün markiert ist hier, dass die vierte Staffel bestätigt ist. Also ja, aktuell gibt es 3 Staffeln.
Genau, auf ich habe nur 2 Prime gesehen. Ja. Mhm.
Genau, und die vierte wurde aber schon bestätigt. Aber da die dritte auf Deutsch erst dieses Jahr erschienen ist, ist noch gar nicht lang her. So, da müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis der Nachschub kommt.
So ein Tipp aus meinem Leben. Also ich bin kein Amazon Prime-Kunde, sondern immer nur so monatsweise.
Okay.
Das lohnt sich dann immer.
Nee, ich bin noch Student und ich habe es gerade mal wieder kostenlos.
Ja, dem sehr gut. Ja. Bei mir ist es so, dass ich das immer mal wieder zeitweise nutze. Dann schaue ich mir immer das an, was ich mir auf alle Fälle anschauen wollte, was ich mir vorgenommen habe anzuschauen. Das kann man dann, so gut es eben geht, in meiner Lebenssituation durchbingen. Und dann kann man sich da wieder verabschieden, weil bei Amazon Prime geht es mir so, dass ich dann eigentlich auch schon immer gar nichts finde. Also wenn ich die 3-4 Sachen durchgeschaut habe, die ich dann anschauen wollte, dann ist auch wieder gut. Und irgendwie in einem halben Jahr später gibt es eine neue Staffel, vielleicht Marvelous Mrs. Maisel, und dann kann ich mir das anschauen.
Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich würde es genauso machen wie du. Jetzt habe ich es kostenlos, aber so, um da wirklich monatlich das zu konsumieren, ist mir das Angebot dann letztendlich auch zu schwach. Also, da habe ich jetzt, sehe ich nicht den Mehrwert. Und ja, so nehme ich es mit, klar, aber ich glaube nicht, dass ich es mir anderweitig holen würde. Um jetzt vielleicht noch die Serie abzuschließen.
Ja, sehr gern.
Der Tipp richtet sich an alle eigentlich, also es sind jetzt keine krassen Gewaltszenen drin, man kann das, glaube ich, gut auch zu zweit so als Pärchen schauen.
Sehr gut, ja.
Also ich glaube, da können sich alle ein bisschen was abholen, sowohl Frauen als auch Männer. Ob das jetzt für Kinder wirklich geeignet ist, wage ich zu bezweifeln.
Ich glaube, da sind wir eher ein bisschen schlecht aufgestellt. Nicht mal ich habe nicht da drin.
Naja, ich hätte auch was für Kinder dabei.
Okay.
Das soll ja hier jeder irgendwie ein bisschen was mitnehmen.
Sehr gut.
Aber klar, ja, so viel mal zu Miss Maisel. Ich will jetzt auch nicht so viel über Prime letztendlich reden. Fleabag ist relativ ähnlich, auch eine starke Frau. Es gibt nur 2 Staffeln. Es wurde danach auch offiziell verkündet, das ist Ende. Die 2 Staffeln gibt's. Die Folgen sind relativ kurz, glaube ich. Also man kann das dann durchaus mal an dem Wochenende auch durchschauen. Auch hier ist es, das würde ich eher noch mehr als Comedy sehen letztendlich. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustige Serie. Und ein Merkmal ist, was ich immer sehr mag. Es gibt Leute, also da streite ich mich auch manchmal. Es gibt Leute, die können das überhaupt nicht ab, und es gibt Leute, die mögen das. Und zwar, wenn die Hauptfigur sich dem Zuschauer zuwendet, in die Kamera schaut und mit dem Zuschauer spricht. Also zum Beispiel, wer macht das? Ich weiß, hat es Dexter gemacht? Kennst du Dexter?
Nein, Dexter habe ich nie gesehen. Das ist auf
also auf jeden Fall House of Cards zum Beispiel. Hat es, glaube ich, auch gut mitgeprägt mit Kevin Spacey, der sich dann in die Kamera dreht und mit den Zuschauern spricht. Und bei Fleabag ist es eben auch so, die Hauptdarstellerin, die wendet sich der Kamera zu und spricht mit den Zuschauern, und ich feiere das immer irre ab. Von dem her, wenn ihr das mögt, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Grund, die Serie zu schauen. Wenn ihr es nicht so mögt, dann wahrscheinlich ein Ausschlusskriterium.
Und in der 2. Staffel ist das sogar absolut brillant gelöst. Also ohne da viel zu verraten, weil das ein schöner Effekt ist, wenn man das erste Mal dann erfährt, weil da spielt es dann auch in der Handlung und in der Serie dann tatsächlich eine Rolle. Also davor kriegt davor noch der Zuschauer davon mit, in der 2. Staffel auch noch jemand anders, und das ist sehr nett, da kann man sich drauf freuen, aber man sollte mit der 1. Staffel anfangen, damit man weiß, um was es da weitergeht. Wann spielt die Serie?
Fleabag, die spielt? Die spielt auf jeden Fall in Großbritannien, wenn ich richtig informiert bin. Und die spielt auch jetzt, heute aktuell, oder?
Also, ja, im Jetzt würde ich auch sagen.
Ja, im Jetzt würde ich auch sagen, genau. Was man vielleicht auch noch, also ich weiß nicht, wie es bei dir so war, als du es gesehen hast, aber bei mir war es so, am Anfang habe ich sehr viel gelacht und habe das eher so als lustige Unterhaltung gesehen, aber irgendwann kam bei mir dann der Punkt, wo es ein bisschen umgeschalten hat so, und ich dachte, okay, oh krass, so lustig ist das eigentlich alles gar nicht. Und so langsam mich dann auch mehr in die Hauptfigur reinfühlen konnte.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch eine gute Serie, die man mit Partner oder Partnerin schauen kann, weil ich glaube, jedes Geschlecht kann sich da unheimlich viel rausziehen. So, ich glaube, viele Frauen können sich schon mit ihr identifizieren. Es ist ja auch eine Art von Gesellschaftssatire, würde ich sagen.
Sie ist um die 30, die Hauptfigur, würde ich sagen. Ja.
Und als Mann nimmt man aber auch viel mit, weil man eben die Perspektive der Hauptdarstellerin hat. Und am Anfang, ich glaube, jeder wird den Moment haben, dass er am Anfang erstmal denkt, hahaha, ist ja eigentlich alles nur lustig. Aber dann zur Erkenntnis kommt, hey, eigentlich ist das alles auch gar nicht so lustig, sondern hat schon auch was von Satire, wo auch in der Komik ein bisschen Kritik mit rüberschwingt, ja. Am heutigen Frauenbild so. Ja. Ist das auch, ist ja immer noch nicht alles perfekt.
Genau, ja, und es ist vor allem auch eine Hauptdarstellerin oder eine Hauptfigur, die alles andere als perfekt ist. Also ja. Die hat sehr viele Fehler. Das ist zum Teil sehr lustig, ihre Fehler, aber wie du es bereits erwähnt hast mit der Zeit, merkt man, dass es alles nicht nur lustig ist und nicht nur spaßig.
Aber es ist ehrlich, es ist authentisch.
Ja, absolut ehrlich, genau. Ja.
Und sie hat halt eben, genau weil es so ehrlich und authentisch ist und weil sie jetzt eben, sie einfach sie selbst ist, ja, hat sie ja genau damit dann auch zu kämpfen, dass sie eben nicht in das Rollenbild der Frau im 21. Jahrhundert passt. Es gibt ja immer noch Schubladen so und ja, ich will jetzt nicht fluchen, aber so viel mal dazu.
Kannst also, du gern, wir stellen Fleabag vor, ich würde sagen, das ist sehr explicit Content, ja, würde ich sagen. Ja. Also gar nicht so sehr, was die Sexszenen angeht, aber die Sprache ist es definitiv, auch die Themen, die da behandelt werden. Also ja. Wer mit sowas Probleme hat, der sollte sich nicht an Fleabag wagen. Alle anderen, die das Leben so benennen, wie es ist, die haben, glaube ich, sehr große Freude an Fleabag. Da würde ich gleich einhaken, dann kann ich auch mal was vorstellen. Ich habe meine Liste, hat es auf zwei DIN A4 Seiten geschafft und ohne Textmarker.
Wir haben wesentlich kleinere Schrift.
Es geht auch um Amazon Prime. Und der Anknüpfungspunkt ist folgender: Die Hauptdarstellerin, auch die Drehbuchautorin, die Autorin generell von Fleabag heißt Phoebe Waller-Bridge. Merken Sie sich diesen Namen, wenn Sie ihn nicht eh schon kennen. Das ist meines Erachtens in einer gerechten Welt der kommende Superstar. Meines Wissens hat sie für den aktuellen oder für den kommenden James Bond das Drehbuch geschrieben, was ich eine sehr, sehr mutige Entscheidung finde. Also James Bond habe ich, glaube ich, das letzte Mal ungefähr 1985 gesehen, da warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Seitdem habe ich kein Interesse mehr an James Bond, aber das wird sicher ein James Bond sein, den ich mir wieder anschaue, weil alles, was diese Frau bisher vollbracht hat, ist absolut grandios. Die erste Serie, die ich kannte mit Phoebe Waller-Bridge, heißt Crashing, findet sich auch auf Netflix, ist nur ein Tipp am Rande. Sehr, sehr lustige Serie, fast nur lustig. Sie auch als eine der Hauptfiguren, kann ich nur empfehlen. Crashing, absolut fantastisch. Und dann wechseln wir auf Amazon Prime über und da, glaube ich, in den Unterkanal Starzplay, richtig, heißt der so? Sehr kompliziert, das Ganze muss man dann irgendwie nochmal dazu buchen, kriegt man aber auch für umsonst irgendwie im ersten Monat. Also auch da muss man nicht allzu viel zahlen, um sich das dann anzuschauen. Für die folgende Serie lohnt sich es aber absolut. Killing Eve.
Killing Eve, ja, ist ja auch von Phoebe Waller-Bridge,
genau,
oder?
deshalb setze ich da an. Hast du gesehen?
Fantastisch, nee, habe ich noch nicht.
Ja, musst unbedingt machen.
Ja, muss ich mir mal diesen Kanal für einen Monat kostenlos holen.
Weil auch da geht's, da ist auch James Bond eigentlich der Ansatzpunkt, weil es so ein bisschen eine James-Bond-Geschichte ist, nur eben ganz anders. Keine starken Männer und die Frau nur als Staffage, sondern eigentlich andersrum. Zwei sehr starke Frauen, und zwar Eve ist eine, tja, jetzt muss ich nachschauen, was sie eigentlich so genau ist. Ist eigentlich auch egal. Es ist Eve Polastri, heißt sie, gespielt von Sandra Oh, die man vielleicht noch aus so einer Krankenhausserie kennt. Ist also eine asiatische Amerikanerin, ich weiß es nicht, Emergency Room. Oder
nie geschaut, also nee. Krankenhausserien.
Ja, da war das Emergency Room? Nee. Was ist diese sexy Variante von Emergency Room gewesen? Weiß ich auch nicht.
I don't know.
Mit Dr. Dreamy, Grey's Anatomy, ich glaube, da hat sie mitgespielt. Ist egal. In Killing Eve spielt sie jedenfalls eine MI5-Beamtin. Und zwar eine MI5-Beamtin, die eigentlich nur am Schreibtisch sitzt und irgendwann ihre ganz große Chance kommen sieht, als es um eine Serienkillerin geht und sie erkennt, dass es eine Serienkillerin ist, die in ganz Europa wütet. Über den Realismusgehalt dieser Serie brauchen wir nicht reden. Ich finde, sowas ist ganz angenehm. Also es gibt viele Dinge, die nerven mich, wenn sie versuchen, authentisch zu sein, ist aber dann nicht Sinn und auch nicht realistisch Sinn. Also jeder Tatort ist ja oftmals hanebüchen, weil irgendwie erklärt werden muss, warum jetzt irgendwas passiert und jeder weiß aber, dass es in der Realität nie so stattfinden würde. Jeder Kommissar ist natürlich persönlich verbandelt immer irgendwie. Das ist eine Serie, die eigentlich sowas nicht vorgibt. Also es spielt auch im Hier und Jetzt, spielt im Europa, wie wir es kennen. Spielt in einem sehr globalisierten Europa, was vor allem daran liegt, dass diese Serienkillerin quasi überall auftritt. Villanelle heißt die Serienkillerin. Viel mehr möchte ich nicht sagen. Eine grandiose Figur, wirklich eine absolut grandiose Figur, an der man sich nicht satt sehen kann, und das liegt an den optischen Werten überhaupt, wie diese ganze Serie inszeniert ist, also sehr, sehr elegant, sehr kühl, also man muss es sich anschauen, man muss sich da reinfühlen, es wird dann auch irgendwann sehr spannend, natürlich entspinnt sich eine Beziehung zwischen der Jägerin und der Dame, die sie jagt. Also sowas habe ich noch nie gesehen irgendwo im Fernsehen. Ich bilde mir auch ein, dass es zwar viele Leute kennen, aber nur wenige tatsächlich mal gesehen haben. Es gibt zwei Staffeln und es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo sich Katz und Maus immer mal wieder begegnen und gänzlich unterschiedlich sind als Figuren, aber sich sehr, sehr nahe kommen. Will da nicht zu viel verraten. Killing Eve kann ich nur empfehlen für alle, die auch keine Probleme damit haben, wenn es mal etwas brutaler zur Sache geht, weil da wird nämlich auch, ich glaube, ein bisschen wie in Hunters vielleicht auch, also alles, was so von Tarantino zumindest so leicht beeinflusst ist, da gibt es Gewaltszenen, die etwas härter sind. Darauf muss man vorbereitet sein, wenn man sich Killing Eve anschaut. Das ist aber alles immer noch so im artifiziellen Bereich. Also an mich kommt es dann nicht so ran, weil ich merke irgendwie, das ist alles Kunst irgendwie, da habe ich keine Probleme damit, ich kann mir sowas anschauen, vielleicht bin ich aber auch nur völlig abgestumpft mittlerweile. Das
kann ja, vielleicht um das auch nochmal nachträglich zu erwähnen, Hunters sind auch sehr viele Gewaltszenen drin, auf jeden Fall nichts, was man sich als Kind anschauen sollte oder in der ganzen Familie sehen sollte, das sei hier auch nochmal erwähnt. Ja. Und ja, Killing Eve habe ich mir jetzt auf jeden Fall mal hier schon notiert auf einem meiner zahlreichen Zettel.
Sehr gut.
vielleicht um Amazon Prime jetzt dann auch mal abzuschließen. Mhm. Ich hatte zwar auch noch ein, zwei Serien rausgeschrieben, würde ich jetzt aber hier nur per Name-Dropping kurz ansprechen. Einmal Sneaky Pete, Krimiserie über einen Trickbetrüger, hat mir super gut gefallen.
Giovanni Ribisi ist es? Giovanni Ribisi?
Genau, ja, genau.
Als Hauptdarsteller.
Ribisi. Ja. Und das andere bin ich mit groß geworden, eine meiner absoluten zeitlosen Favoritenserien ist Shameless. Mhm. Da ist es so, dass auf Amazon Prime Video 9 Staffeln verfügbar sind. Also wenn man dann wirklich, ich wünsche es keinem, aber angenommen der Fall tritt ein, dass man sich 2 Wochen in häusliche Quarantäne begeben muss, dann wäre Shameless vielleicht auch eine Option, weil man sich 9 Staffeln eben auf Prime Video anschauen kann. Die 10. läuft aktuell, da erscheint jeden Montag auf Fox eine neue Folge, Fox gehört aber zu Sky, also ist dann Pay-TV, dafür müsste man dann zahlen, könnte man sich im Rahmen von Sky Go dann anschauen, aber wenn man es noch nicht kennt, so, es geht um eine Großfamilie in Chicago, so Southside, eher ärmlich, eher ein bisschen Ghetto-mäßig, und der Vater ist ein Alkoholiker, die Mutter ist abgehauen, die ganzen Kids, es ist wild, es ist lustig, es geht auch viel um Gesellschaftssatire, Gesellschaftskritik.
Also nimmt das Ende der Corona-Krise schon ein bisschen vorweg dann, wo Familien dann auseinanderbrechen, die Väter des Saufen anfangen und nein, es ist
Also du kennst Shameless nicht?
Nein.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie es ist, wenn man tatsächlich jetzt mit der ersten Staffel beginnt, weil 10 Jahre oder so, also ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber damals, als es neu rauskam, es hat alles verändert für mich. Und ich bin dran geblieben, ist klar, über 10 Staffeln hinweg gibt es dann stärkere und schwächere natürlich, klar, aber es war nie so, dass man gesagt hat, oh, ich muss jetzt aufhören. Das heißt, wenn jemand wirklich dann mal 2 Wochen keine Zeit, also viel Zeit hat, Quatsch, wenn er viel Zeit hat, Langeweile, Shameless, absolute Empfehlung, und jetzt hören wir dann aber auch
nein,
wirklich
nein,
auch
nein, mit nein, nein. Wenn nein, du name, nein, wenn du name droppen darfst, dann darf ich das
ja,
auch.
Oh, ja.
Eine Amazon Prime Serie, die mir gerade noch eingefallen ist, ja, die für all die Paare und Familien vielleicht die richtige ist, die versuchen mit Humor durch diese Zeit zu kommen oder vielleicht jemanden brauchen, bei dem es noch schlechter läuft, ohne dass er unter Quarantäne ist oder in häuslicher Isolation, kann ich nur Catastrophe empfehlen. Fantastische Serie, wo ein Amerikaner mit einer Engländerin zusammenkommt, und zwar nur eine Nacht, und 9 Monate später sind sie zu dritt. Aus einem One-Night-Stand entsteht eine Familie, und finde ich unglaublich witzig, unglaublich ehrlich. Eine fantastische Serie, die 3 oder 4 Staffeln mittlerweile hat. Auch da sind die Folgen sehr kurz, was ja immer ganz angenehm ist. Aber jetzt darfst du gern mit der nächsten Plattform weitermachen.
Ja, vielleicht streuen wir einfach mal kurz was aus einer Mediathek rein. Kostenlos. Ja,
sehr gut.
ZDF-Mediathek auch. Ich weiß nicht, ob wir schon wirklich so einen klassischen Krimi mit drin hatten. Mhm. Aber eine Krimiserie letztendlich, Der Pass, ist eine deutsche Produktion.
Mist, ich habe schon den Stift gezückt, aber Der Pass kenne ich natürlich auch.
Der Pass, ja. Deutsch-österreichische Produktion. Ja. Orientiert an der Brücke. Wer die Brücke nicht kennt, absolute Empfehlung. Mhm. Genauso wie Der Pass. Das sind zwei Krimiserien, die den gleichen Ansatz erstmal verfolgen.
Aber wer die Brücke nicht, wer die Brücke kennt, also es ist nur die Idee quasi übernommen worden.
Genau.
Ansonsten
genau.
Haben die beiden Serien nichts miteinander zu tun.
Jetzt sprechen wir mal über Der Pass, weil Der Pass, wie gesagt, kann man sich kostenlos in der ZDF-Mediathek anschauen. Da ist es eben so, dass eine Leiche gefunden wird, genau an der deutsch-österreichischen Grenze. Und die eine Hälfte der Leiche liegt eben auf der österreichischen Seite und die andere eben auf der deutschen Seite. Und letztendlich, ohne zu viel zu verraten, kommt es dann eben so zustande, dass zwei sehr ungleiche Ermittler aufeinandertreffen und sich dem Fall annehmen, die beide unheimlich auf ihr, beide eigen sind, ja, aber beide lernt man mit der Zeit auch lieben. Mhm. Vor allem den Wiener Kommissar, den mag ich sehr. Der hat so ein bisschen was Verruchtes, ja, trinken und der Akzent allein auch schon und es sind einfach auch zwei Charaktere, die nicht noch krasser, noch unterschiedlicher sein könnten
letztendlich, richtig, ja.
Die sich dann aber durch den Fall einfach auch zusammenraufen und man, was bei der Brücke anders als bei der Pass ist, man hat bei der Pass nicht nur die Ermittlerperspektive, sondern man hat auch die Perspektive des Täters, was es einfach nochmal vielschichtiger und interessanter, finde ich, macht. Mhm. Man hat auch coole Nebengeschichten, zum Beispiel einen Journalisten von der Münchner Tageszeitung. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber Leute, die Lamborg kennen, werden einen Aha-Moment erleben. Mhm. Sehr, sehr coole Nebenrolle, hat mir auch sehr gefallen. Es ist einfach eine Krimiserie, die man sich wirklich anschauen sollte und da es in der Mediathek vom ZDF verfügbar ist, spricht auch da nichts dagegen. Also alle Krimi-Freunde, es ist sehr, sehr spannend, ab und an auch echt schon gewalttätig, beziehungsweise extreme Bilder, sagen wir mal so. Mhm. Aber es fesselt, es sind spannende Charaktere, die auch eine spannende Entwicklung durchmachen im Verlauf der Serie. Es ist eine Staffel und mehr will ich dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen.
Ja, ich kann nur noch ergänzen, dass die Serie unbedingt anschauen sollte, wer Wolfgang Ambros mag. Und Leute, die von Wolfgang Ambros noch nie was gehört haben, die werden ihn durch diese Serie kennenlernen, weil nämlich sehr viel Musik von ihm stammt und eine absolut fantastische Szene mit einer Jukebox. Aber mach weiter, Elia. Was hast du als nächstes?
Wien. Ja. Ich glaube, es war Falke, oder?
Nee, ist Wolfgang. Ja, ich glaube, es ist Ambros.
Okay.
Aber das, wir werden das noch
das ist dann vielleicht in der musikalischen Ausgabe, ja, wenn dann die Musiktipps kommen, in Zeiten von Corona, dann eher angesagt. Gut, jetzt springen wir mal weiter. Ich weiß nicht, was möchtest du als nächstes? Ich habe Sky im Angebot. Ich habe
ja kaum was. Angebot. Du musst weitermachen. Du gibst das Tempo vor quasi. Ich habe nur noch Netflix.
Du hast, ja, dann lass uns doch einfach mal mit Netflix anfangen, weil ich denke, es sollte hier auch nicht komplett ausufern und dann schauen wir mal danach, wie viel Zeit wir noch haben, denn ich glaube schon, dass viele Leute Netflix, glaube ich eher, dass mehr Leute Netflix-Tipps haben möchten als Sky-Tipps.
Glaube ich auch.
Gut, ja, Netflix, gut. Ich fange mal mit so einem Doppelempfehlung an und zwar The End of the Fucking World. Mhm. Sagt ihr das was?
Hast absolut beide Staffeln gesehen, beide.
Hey, sehr gut. Ich hätte vielleicht nicht so ganz so, ich hätte vielleicht ein bisschen geheimere Tipps ansprechen sollen. Ja,
wobei ich weiß nicht, ob es so viele Leute kennen.
Es ist auf jeden Fall mal wieder eine britische Serie, auch klassisch mit diesem britischen Humor, sage ich mal. Es ist sehr einfach, finde ich, sehr einfache Bildsprache, aber enorm stilsicher. Mhm. Also es sind trotzdem ausdrucksstarke Bilder, aber trotzdem hat es so einen Indie-Charme. Worum geht es? Es geht um einen 17-Jährigen, der relativ früh seine Mutter verloren hat durch einen Suizid und dann so im Verlauf der Jugend merkt, okay, irgendwie kann ich nicht lachen, irgendwie habe ich keinen Humor, kämpft ein bisschen mit sich und mit 15, glaube ich, beginnt er dann Tiere zu töten. Also es ist eigentlich so ein britischer Mini-Dexter, für alle, die Dexter gesehen haben. Und jetzt will er eben dann tatsächlich auch was Größeres, also jetzt will er Menschen töten. Und er lernt in der Schule dann jemanden kennen, ein Mädchen, die ist neu an der Schule, die ist rotzfrech, die ist gefühlt sauer auf alles und jeden. Und es kommt dann relativ schnell dazu, ohne jetzt zu verraten, wie es dazu kommt, aber die beiden klauen das Auto von dem Papa von, wie heißt er denn, James, das ist der 17-jährige, vielleicht bald Serienkiller, mal schauen. Auf jeden Fall verpasst er seinem Papa ein blaues Auge und dann hauen die in einem schönen alten Mercedes ab und das ist der Beginn von einem wunderschönen Roadtrip, der unheimlich viel Spaß macht, ja, die Outfits auch da wieder top, spielt in der aktuellen Zeit, auch wenn man es den Outfits nicht anmerkt.
Darf ich da mal kurz einhaken? Ja, klar. Wie viele Serien gibt's, bei denen du nicht sofort sagen kannst, in welcher Zeit sie eigentlich spielen, weil sie extreme 80er-Jahre-Bezüge haben? Also es ist wirklich, es ist im Moment einfach, Sex Education ist so, dass du es zeitlich nicht einordnen kannst, wo zum Beispiel auch Handys und sowas vorkommen, aber keine große Rolle spielen, wo du von den Outfits, von der Musik auch vor allem, also ganz viele so 80er-Jahre-Musik und mir kommt es eben so vor, als wären das diese ganzen Coming-of-Age-Serien, diese ganzen Serien, wo es um junge Menschen geht, die auch junge Menschen ansprechen sollen, aber dass die Älteren, so wie ich, auch noch Bock drauf haben, wird dann immer noch so 80er-Jahre-Musik irgendwie eingespielt. Ah, schau, The Smiths und so. Oh, wunderbar, kenne ich auch noch. Ah, wie alt war ich denn? Da war ich erst 8, fantastisch. Also mir geht's da so, mich kriegen diese Serien alle, weil das halt einfach die Musik meiner Kindheit und meiner Jugend auch ist. Und ich glaube, das ist 100% ganz gewollt so, damit...
Von Urban Outfitters?
Also ich finde es wirklich extrem, wie auffällig das ist. Und The End of the Fucking World ist genau das Gleiche. Auch das ist kein moderner Soundtrack, sondern auch ein sehr, sehr alter Soundtrack einer eben für so alte Männer wie mich. Aber mach weiter, du warst so schön drin.
Ich finde es unheimlich gut, weil aktuell du hast jetzt einfach auch die Möglichkeit... Shazam zum Beispiel, du kannst einfach schnell dir die Lieder ziehen so.
So oft.
Und es ist dann praktisch eigentlich auch eine musikalische Bereicherung und du stellst einem jungen Publikum einfach Lieder von einer anderen Generation vor. Das heißt, solche Serien schaffen es einfach auch noch auf einer ganz anderen Ebene einen zu bereichern und zwar im musikalischen Sinn.
Ja, und da habe ich später noch eine Serie, die uns politisch bereichern wird, ohne dass wir es merken. Aber
okay. Ja. Allerdings muss ich bei The End of the Fucking World sagen, dass ich es in der zweiten Staffel dann ein bisschen übertrieben fand. Ein bisschen zu viel Musik, ständig eigentlich. Also das war mir ein bisschen too much. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
Ach Gott, bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass ich da so generell abstumpfe. Ich möchte gar nicht erzählen, in welchen Situationen ich Serien anschaue. Also muss ich es wahrscheinlich doch sagen, bevor die Leute sich irgendwas ganz Krankes ausdenken. Ich schaue zum Beispiel auch gerne in der U-Bahn. Ich fahre eine halbe Stunde U-Bahn und schaue das dann auf dem iPhone. Früher habe ich da halt ein Buch gelesen, was mich wahrscheinlich wirklich bereichert hat. mittlerweile ziehe ich mich da wie alle anderen auch zurück. Ganz schlimm, sowas als Zeitungsjournalist zugeben zu müssen, weil ich mich ja jedes Mal darüber freue, wenn tatsächlich noch jemand so Totholz in der Hand hat. Aber ich gehöre auch zu denen, die halt einfach nur auf ihr kleines Handy-Display schauen mit dem Kopfhörer und dann halt eintauch in The End of the Fucking World zwischen Fürth und Hauptbahnhof Nürnberg. Das ist ganz schlimm. Deswegen glaube ich, also das versuche ich auch zu ändern. Ich versuche, die Serien etwas bewusster wieder anzuschauen, weil auf dem Display von meinem iPhone ist es nicht sehr bewusst.
Ja, krass. Habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich.
Tut mir leid.
Um das Thema jetzt einfach abzuschließen, so wer Bock auf einen lustigen, unterhaltsamen Roadtrip hat, so auch so gerade in diesem britischen Indie-Stil, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich würde es jetzt einfach bei Netflix so machen. Vielleicht habe ich eine Serie dabei, die du noch nicht kennst, dann würde ich die vorstellen. Einfach als Anhaltspunkt. Dark wirst du wahrscheinlich kennen.
Ja.
Genau, dachte ich mir schon. Ah ja, ich habe Ding dabei, die ist noch relativ neu. I'm not okay with this.
Habe ich mir deshalb noch nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht schon wieder so eine Highschool-Serie anschauen und das ist doch eine, oder?
Ja, es ist so eine Kombination, da sind teilweise die Verantwortlichen setzen sich zusammen aus Leuten, die bei The End of the Fucking World mitgewirkt haben und Stranger Things und du hast von beiden Serien praktisch Elemente drin und es ist klar irgendwie wieder so, ja, das hat uns Erfolg gebracht, das kommt an. Und das kommt an, also kombinieren wir das jetzt und kommen noch besser an.
Genau. Und ich will einfach mal ein Jahr lang keine Serie sehen, wo junge Menschen vor einem Spind stehen und einer irgendwie, also diese amerikanischen Spinde, und das sind ja nicht nur amerikanische, sondern auch britische Serien, aber die stehen immer nur vor einem Spind und bereden irgendwas und so, das will ich jetzt einfach nicht mehr sehen. Aber deswegen finde ich die Serie trotzdem interessant. Und
also ich sag's mal so, wem The End of the Fucking World gefallen hat, der sollte sich das auf jeden Fall wieder anschauen, auch anschauen, weil es macht unheimlich viel Spaß. Wahrscheinlich wird es eine zweite Staffel geben. Ich fand, das Ende der ersten Staffel hätte früher gesetzt werden müssen und man hätte nach der ersten aufhören sollen. Mhm. Dann wäre es für mich eine grandiose Serie gewesen. Mhm. Aber man kann sich ja trotzdem anschauen bis zum Ende. Vielleicht denkt auch jemand, denken die anderen auch, es ist okay, so wie es letztendlich endet. Aber ich hätte mir dann einen früheren Ausstieg gewünscht und tatsächlich zu sagen, okay, wir hören nach der ersten auf. Aber an sich war die Serie sehr, sehr unterhaltsam. Würde ich auch wieder so in den Dramedy-Bereich unterhaltend, aber auch ein bisschen was Dramatisches mit dabei. Es geht um Jugendliche, klar. Und auch hier ist es so gefühlt Urban Outfitters-Kleidung, jeder Soundtrack ähnlich. Aber nee, kurzweilig. Macht Spaß, kann ich empfehlen. Und wie gesagt, da hängen Leute mit drin, die haben schon bewiesen, dass sie wirklich auf höchstem Niveau im Serienbereich überzeugen können, abliefern können und es auch hier wieder tun. Gut, dann Dear White People habe ich hier noch
stehen. Kenne ich nicht.
Glow habe ich hier noch stehen.
Kenne ich.
Kennst du?
Ja.
Dann vielleicht mal Dear White People. Ich habe extra nochmal geschaut, ob es immer noch so ist. Aber tatsächlich der erste Teaser auf YouTube, der hat 57.000 Likes bekommen und knapp 450, ich habe es mir aufgeschrieben, 437.000 Dislikes. Wie kommt das zustande? Oh. Super Trailer, es hat halt irgend so ein verkackter rechter Ami-Mob darauf hingewiesen und dementsprechend kommen dann so viele Dislikes zustande. Also nicht irritieren lassen, wenn ihr erstmal im Vorfeld den Teaser anschaut. Es ist eine wunderbare, eine Top-Serie, die auch gerade hier in Deutschland ist man klar nicht so tief in dieser Rassismus-Materie drin, wie es in Amerika ist, aber es ist einfach eine Serie, ich würde es scharfsinnige Satire, so würde ich es beschreiben. Es ist wirklich Satire, auf Deutsch liebe weiße Mitmenschen, und es geht eben darum, dass es da immer eine Radioshow an der Hochschule gibt, die beginnt immer
endlich mal ein bisschen ältere Menschen
mit Menschen und dann werden einfach mal Dinge Klartext angesprochen auf eine satirische Art und Weise. Aktuell gibt es 3 Staffeln, je 10 Folgen auf Netflix. Netflix hat eine 4. Staffel bestellt, also es kommt auch nochmal Nachschub, danach ist dann allerdings Schluss. Kann man vielleicht auch noch zur Erklärung sagen, es geht da auch wieder um Jugendliche, die letztendlich Bachelorstudium kann man wahrscheinlich so unetwa sagen. Ich weiß nicht genau, wie es da drüben heißt. Aber ich glaube, es ist wohl so, dass du in den USA auch 4 Jahre dafür brauchst.
Genau.
Von dem her machen 4 Staffeln dann auch Sinn. Ein Jahr pro Staffel. Was mir an der Serie unheimlich gefallen hat, ich glaube, ich habe noch nicht wirklich erklärt, um was es genau geht, aber einfach um es grob zu skizzieren, eine der unheimlichen Stärken gerade zu Beginn ist, dass jede Folge aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Das heißt, du verfolgst einen Charakter über eine Folge und dir macht es unheimlich viel Spaß und du willst in der nächsten Folge eigentlich wissen, wie geht's bei dem weiter. Dann switchst du aber auf einen anderen Charakter und erlebst das Gleiche nochmal aus der Perspektive von dieser Figur. Und irgendwann später kommt dann wieder die andere Figur. Aber jede Figur, du hast Bock drauf. Und es gibt so, es ist einfach Abwechslung geboten. Und es wird nicht langweilig, obwohl immer das Gleiche erzählt wird. Nur es sind unterschiedliche Perspektiven. Und die Perspektiven sind halt so gut, so spannend angelegt und so vielschichtig, dass es nicht langweilig wird. Und es ist eine unglaubliche Serie.
Ich bin
froh, dass ich dir jetzt auch mal was sagen konnte. Ja. Und damit hoffe ich, dass auch die Hörer Dear White People noch nicht kennen. Absoluter Tipp, es geht einfach darum, die Probleme der Gesellschaft hinsichtlich von Rassismus werden da einfach ein bisschen bearbeitet und ich finde, das ist gut, das ist wichtig, richtig, und ich finde es immer schön, wenn Serien noch einen Mehrwert haben, also nicht nur, wenn sie einfach unterhalten, sondern egal, ob es jetzt ein cooler Song ist, ob es um die Rolle der Frau geht, ob es um Rassismus geht, wenn man sich da einfach noch ein bisschen was rauszieht. Und die Serie hat einen ganz klaren Mehrwert und deshalb ganz klare Empfehlung.
Wunderbar, da kann ich auch was beitragen dazu, auch auf Netflix. Meine Serie heißt Derry Girls, hast du gesehen?
Nein.
Spielt in Nordirland in den 90ern irgendwann, also das ist auf den ersten Blick zu erkennen, in welcher Zeit es spielt, also solche ballonseidenen Oberteile habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, wenn ihr da mal reinschaut, und da ist der Mehrwert eben, dass man sich auf alle Fälle das Handy bereithalten sollte, um dann nochmal genau den Konflikt zwischen, also diesen Religionskonflikt da vielleicht genauer durchliest, was da so genau passiert ist. Es bezieht sich dann auch auf, immer auf Dinge, die tatsächlich passieren, aber das auf eine fantastisch lustige Art und Weise. Also es geht um eine Mädchengruppe, die dann irgendwann erweitert wird, um einen Engländer, der derart gemobbt wird als Engländer, dass er eigentlich nur bei diesen Mädchen dann noch irgendwie unterkommt, die mobben ihn aber auch. Es ist aber auch eine auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Es ist kein Film oder keine Serie über Mobbing, sondern es geht einfach um diese sehr, du hast vorhin das schöne Wort rotzfrech benutzt, das trifft auf die auch zu, das sind Göhren, die aber halt einen sehr englischen und in dem Fall eher nordirischen Humor dann haben. Ich weiß nicht, wie hast du es mit Originalfassungen?
Eher weniger.
Ja, ich
also
auch.
Es gab eine Zeit, ich habe mein Abi nachgeholt und da habe ich mich dann da schon reingefuchst. Aber aktuell jetzt wieder eher weniger.
Ja, geht mir auch so, ist mir oft zu so anstrengend. Ja. In dem Fall ist es so, ich weiß es gar nicht, also es gibt, glaube ich, keine synchronisierte Fassung. Also man muss sich's im Original antun, was aber auch absolut fantastisch ist, weil man erkennt das Englisch, das man vielleicht selber spricht. Selbst wenn man meint, dass man es gut spricht. Also ich spreche es zumindest so gut, dass ich mich mit jedem nordamerikanischen Eishockeyspieler ganz problemlos unterhalten kann. Da verstehe ich so gut wie gar nichts. Okay. Deswegen sind die Untertitel absolut vonnöten. Es ist himmelschreiend komisch, auch jeweils immer sehr kurze Folgen, zwei Staffeln und wie gesagt, das Handy bereithalten und dann ist es noch eine Geschichtsstunde dazu. Was hast du noch zu bieten? Ich habe noch, Moment.
Hast du noch was?
Wir sind
auf Netflix.
Wir gehen auf die Dreiviertelstunde zu.
Oh,
ich habe noch, ich habe noch eins. Ich habe eigentlich noch drei.
Dann würde ich sagen, einfach Titel, zack,
Feierabend. Ja, okay, mach mal schneller. Nee, so leicht geht's da auch nicht. Über Please Like Me möchte ich gern zumindest so 48 Sekunden reden dürfen. Also Please Like Me, aus australisch, auch irgendwie aus unserer Zeit, vier Staffeln. Man wusste bereits, dass die vierte die letzte dann sein wird, was ich immer gut finde, weil es gibt so viele tolle Stoffe, die irgendwann auserzählt sind, die dann aber oft noch ausgereizt werden, weil sie eben gut funktionieren, weil sie erfolgreich sind. In dem Fall hat Josh Thomas, der Mann hinter dieser Serie, gesagt, er hat dann nicht mehr zu erzählen. Seitdem ist er, glaube ich, auch etwas bekannter. Ich kenne nur wenige Menschen, die diese Serie kennen. Ist eine, ja, eigentlich stellen wir sehr, sehr ähnliche Serien vor. In dem Fall geht's darum, da spoilere ich glaube ich nicht zu viel, dass ein junges Paar so ein bisschen eine etwas langweilige Beziehung vielleicht führt, was vor allem daran liegt, dass der junge Mann in diesem Paar nicht heterosexuell, sondern homosexuell ist. Er weiß es aber noch nicht. Seine Freundin sagt es ihm dann und dann geht es so ein bisschen auseinander. Die Freundin spielt aber auch weiterhin noch eine große Rolle und dann geht es eben darum, wie er sich quasi so mit seiner Homosexualität dann zurechtfindet, aber auf eine wunderbar charmante Art und Weise. Sein Vater kommt überhaupt nicht damit zurecht, ist aber auch ein herzensguter Mensch. Seine Mutter hat auch so ihre Probleme und das ist eben auch vom Cast her empfehlenswert, weil ganz fantastisch skurrile, aber auf ihre skurrile Art und Weise sehr, sehr normale Menschen da aufeinandertreffen. Er ist ein, also Josh Thomas selbst ist ein, also der sieht einfach aus wie jemand, den man gern haben muss, bis man dann merkt, dass man gar nicht gern haben kann, weil er halt auch ziemlich fiese Seiten an sich hat und den Leuten gerne mal seine Wahrheit erzählt, die ja nicht immer die Wahrheit von allen ist. Ich will gar nicht mehr vorwegnehmen, ich bin auch über die 48 Sekunden schon hinaus. Das ist eine ganz warmherzige, witzige Serie, die vielleicht auch ein bisschen anders ist, weil sie mit Figuren daherkommt, mit Schauspielern daherkommt, die man noch nie gesehen hat, weil man es, wenn man nicht gerade vielleicht auch aus Australien kommt und sich damit beschäftigt. Ich finde es fantastisch. Ich glaube, es ist auch in dem Fall wieder nicht synchronisiert. Auch in dem Fall australisches Englisch ist auch manchmal ein bisschen schwieriger. Sind die Untertitel zumindest bei mir vonnöten gewesen. Eine absolute Empfehlung. Please Like Me mit Josh Thomas, von dem man, glaube ich, genauso wie von Phoebe Waller-Bridge noch mehr hören wird.
Ja, hoffentlich. Hört sich gut an. Um jetzt Netflix zu schließen, es ist keine Serie, ist ein Film, aber vielleicht einfach auch mal, um Familien so ein Programm mit auf den Weg zu geben. Es gibt die Studio Ghibli-Filme jetzt auf Netflix, einen großen Teil. Es sind sieben Filme, glaube ich, im Februar gekommen.
War es wirklich? Muss ich jetzt sagen, wenn ich wüsste, was Studio Ghibli ist.
Sieben Filme am 1. März und es kommen nochmal sieben. Ja, Studio Ghibli ist eigentlich ja, prägend, hat das Genre des Animationsfilms geprägt, waren Vorreiter. Die Filme sind auch teilweise uralt, also wir reden von späten 80er, 90er Jahre und du kannst sie heute noch anschauen und top. Um es nicht jetzt wieder ausufern zu lassen, sage ich nur Totoro, Totoro, mein Nachbar Totoro, so heißt, glaube ich, so ist, glaube ich, der volle Titel. Mhm. Ich habe ihn mir mit meiner Freundin angeschaut und es ist einfach nur Wohlfühlprogramm. Wenn du von der Arbeit kommst und dein Kopf ist eigentlich Feierabend, du kannst dich auf die Couch legen, machst es an, es ist einfach nur Wohlfühlprogramm. Man kann es mit Kindern anschauen, wirklich, es ist so putzig teilweise, da geht mir das Herz auf, da werde ich fast selber wieder Kind. Mhm. Also für einen Familienabend, das ist keine Serie, aber da kann wirklich die ganze Familie schauen, mein Nachbar Totoro. Warnung muss man allerdings auch noch aussprechen, nicht alle Studio Ghibli-Filme sind tatsächlich so kindergerecht, es gibt auch richtig brutale Anime, aber mein Nachbar Totoro ist minimal gruselig, aber ich glaube, das Vertragen, den Gruselfaktor stufe ich noch kindgerecht ein, also und damit würde ich jetzt dann auch Netflix mal zum Ende bringen. Nein, immer noch nicht. Noch 48 Sekunden.
Ja,
okay, ich passe.
Über Working Moms. Kann sein, dass du dann nicht wirklich die Zielgruppe bist. Es geht, finde ich jetzt eigentlich auch passend in der Zeit, weil auch die Moms vielleicht immer noch arbeiten müssen, aber das eben auch in, also die Care-Arbeit dann auch noch übernehmen müssen, weil die Männer einfach überfordert sind, den ganzen Tag mit Kindern plötzlich zu tun zu haben. Ich spreche nicht aus Erfahrung, ich bin das gewohnt, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen, aber also nach 2 Tagen Isolation zu Hause gab es bei uns schon auch die ersten Nervenzusammenbrüche und da ist Working Moms, glaube ich, genau das Richtige, weil auch das ist eine Serie, da kann man sich dran ergötzen, wie es anderen noch schlimmer geht. Also es geht um arbeitende Mütter, die alle schon etwas älter sind, die so um die 35 würde ich jetzt sagen und da ihre Kinder bekommen, wie die versuchen so diese Work-Life-Balance irgendwie aufrechtzuerhalten mit den Kindern. Es sind keine Vorzeigemütter, sind aber ganz liebevolle und herzensgute Mütter, genauso wie es, glaube ich, einfach auch ist auf der Welt, genauso wie es bei Vätern auch ist. Und es ist wunderbar, respektlos, humorvoll. Ich finde es fantastisch, ist auch eine Serie, an der sich Paare, glaube ich, ganz gut erfreuen können, weil ihnen da vielleicht zum Teil ein Spiegel vorgehalten wird und man dann vielleicht die eigenen Probleme etwas lockerer sieht und dann da auch vielleicht drüber lachen kann. Habe ich vorhin, glaube ich, schon mal erzählt bei irgendeiner anderen Serie. Es spielt aber keine Rolle. Working Moms hat mir meine Frau aufgetragen, soll ich unbedingt empfehlen. Jetzt haben wir Netflix abgeschlossen.
Ja, ich würde jetzt noch kurz vielleicht minimal Sky anreißen für die Leute, die tatsächlich Sky haben und davor aber noch eine kostenlose Plattform mal vorstellen, die durch eine bestimmte Serie, du wirst sie mit Sicherheit kennen, auch zur Berühmtheit eigentlich schon gelangt.
Ja, Lindenstraße.
Genau, nein, wir reden natürlich von Jerks und Jerks läuft auf Join. Join ist echt chillig. Ich war vorher nochmal drauf, ob das immer noch so ist, hab geschaut. Es ist immer noch so, du gehst auf Join, musst dich nicht anmelden, hast einen kurzen Werbeblock, 1-2 Werbespots und dann geht's los. Und du hast, Join ist eine Plattform von ProSieben Sat.1 in Kooperation mit Discovery, glaube ich. Und da hast du eben sehr viele Inhalte, die auch im Fernsehen laufen, aber ich nutze kein analoges Fernsehen mehr. Ich glaube, viele, vor allem jüngere Leute, nutzen einfach kein Fernsehen mehr so im klassischen Sinn. Und da bekommt man eben nochmal zum Streamen gewisse Angebote, die auf ProSieben, die auf Sat.1 laufen, auf Abruf zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel auch Shows, so wie Late Night Berlin. Ich glaube, Big Brother habe ich vorhin gesehen. Und ja, Jerks ist eben auch dabei. 3 Staffeln gibt's. 3 Staffeln sind verfügbar auf Join. Und es ist eine Serie über von, mit und über Fadi Yadim und Christian Ulmen. Und es ist irre lustig, es ist einfach nur Unterhaltung pur.
Ja.
Und ja, aber auch irgendwie komischerweise nichts für schwache Nerven, weil man sich denkt, um Gottes Willen, also zum Fremdschämen. Das ist eine ganz andere Art von Comedy. Mir gefällt es. Man muss eigentlich nur 5 Minuten reinschauen. Schaut 5 Minuten rein. Entweder euch taugt's oder eben nicht. Aber es kostet nichts, versucht's. Gerade wenn ihr jetzt in der Zeit vom Coronavirus ein bisschen Langeweile habt.
Ja.
Nur eine herzliche Empfehlung. Ja. Und Fadi Yadim, überragend, ich liebe den Typen.
Absolut überragend. Und was wirklich, also man muss den Mut anerkennen von diesen beiden, die sich ja selber spielen. Also beide Schauspieler spielen sich selber, nur eben Und das kann man nur hoffen, dass es tatsächlich so ist. Tut mir leid, wir müssen dann später diesen IE-Button anklicken. Schön, freue ich mich, wenn wir auch so explicit Content machen können. Aber das sind wirklich, also die spinnen die Arschloch-Versionen von sich selbst. Ich glaube, man kann es nicht anders ausdrücken. Und das führt eben dazu, dass es immer wieder zu Situationen kommt und zu Szenen kommt, wo mir so ging, dass ich kurz davor war, anzuhalten und irgendwie schreiend aus dem Zimmer zu rennen, weil eben dieser Fremdscham-Moment so extrem war, dass man es, also dass ich es kaum ausgehalten habe.
Ja,
ist wirklich unfassbar.
Der Zeit habe ich noch geraucht, ich war dann mal kurz davor. Okay, jetzt gehe ich auf den Balkon, jetzt erstmal ein Kippchen.
Ja. Was wen es langweilt, der kann ja skippen die nächsten 15 Sekunden, aber was hältst du von der Beißenherz-Folge?
Micky Beißenherz, welche Folge war
das? Ja, das ist das,
wo das muss man vielleicht auch noch kurz erklären, dass in jeder Folge, das macht die Folge auch so realistisch, weil sie spielen sich ja selber, sie sind Schauspieler und in jeder Folge gibt es einen Gastauftritt. Mhm. Das sind dann oft Promis, Schauspieler, Sportmoderatoren,
Marcel Künstler, Reif ist dabei,
ohne jetzt zu viel Name-Dropping zu betreiben. Mhm. Und eben eine Folge anscheinend auch mit Micky Beißenherz.
Eben nicht. Also das ist die einzige Folge, in der quasi ein Prominenter gezeigt wird, aber nicht von sich selber gespielt wird.
Ach krass.
Und das ist eine sehr verstörende Folge, wenn man das danach so in Podcasts, also alle Beteiligten tauchen ständig auch in Podcasts auf, wenn man, ich glaube, ist mittlerweile eine Folge, die Christian Ulmen und Fariyadim auch unangenehm ist, weil sie eben bei Micky Beißenherz gar nicht angefragt haben, aber sie ihn einfach dargestellt haben. Oh, okay. Und das in dieser Folge tatsächlich geschafft haben, ihn noch blöder da stehen zu lassen, als sie sich selber dastehen lassen. Und es ist wirklich, also die finde ich auf, gut, liegt vielleicht daran, dass ich Micky Beißenherz mag, fand ich arg grenzwertig und da war es dann auch gar nicht mehr so lustig. Alle anderen Folgen kann ich uneingeschränkt empfehlen. Auch das ist, muss man leider auch dazu sagen, ich stehe da voll drauf, andere vielleicht nicht so, aber es ist schon oft ziemlich krasser Pipi-Kaka-Humor, irgendwie sowas auch.
Ist schon oft grenzwertig.
Ja, aber definitiv
gut, aber sehr lustig. Genau, so viel mal zu Join und zu Jerks. Jetzt schauen wir halt noch kurz auf Sky, würde ich sagen. Bei Sky gibt es die Option Sky Box Sets. Heißt nichts anderes, als dass man eben komplette Serien, alle Staffeln zur Verfügung hat und die schauen kann. Das heißt, hier werde ich jetzt auch keine Geheimtipps vorstellen, sondern einfach so zeitlose, wirklich Klassiker. Das heißt, wenn man irgendwie, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Da, was haben wir im Angebot bei Sky Box Sets? Wir haben Sopranos, zeitlose, klassische Mafia-Serie. Wir haben Californication, da geht es um Hollywood, um Sex, um Drogen, um Hank Moody, die Hauptfigur, probiert, damit klarzukommen. Er liebt seine Frau und sein Kind unendlich, rennt aber in der nächsten Sekunde der nächstbesten Frau wieder hinterher. Ist auch, glaube ich, er ist ein Buchautor, halb erfolgloser Buchautor mit Hang zum Alkohol, zu Drogen und wilde Serie, sehr unterhaltsam. Mhm. Hat damals auch sehr, sehr lange Zeit mich begleitet, ist schon abgedreht, deshalb auch, logisch, Skybox-Sets. Abartig viele Staffeln, ich weiß nicht, habe ich sie auf meinem tollen Zettel stehen.
Ja, ist egal, sind viele jedenfalls. Ja,
2007 bis 2014, super Serie, auch da. Es hat meinen Musikgeschmack geprägt und unheimlich weiter gebildet über die Serie. Toller Soundtrack. Also kann ich nur ans Herz legen. Wir haben Chernobyl, glaube ich, hat jeder irgendwie mitbekommen. Die beste Serie der Welt, die beste Bewertung. Ich habe nochmal nachgeschaut, mittlerweile ist es abgerutscht auf Platz 5, aber immer noch unheimliches Ranking. Also top bewertet, ich habe es mir angeschaut. Top Serie. Nichts für schwache Nerven, ist schon harter Tabak, harter Stoff. aber sollte man auf jeden Fall, ich würde es einordnen, so historiendramamäßig. Der Name sagt eigentlich alles aus, um was es letztendlich geht. Auf jeden Fall klarer Tipp. Was haben wir noch bei Skybox Sets? Entourage haben wir, wahnsinnig tolle Serie, geht auch ein bisschen so Richtung Jerks, ohne dass es so grenzwertiger Humor ist, aber es geht halt auch einfach um Leute in Hollywood, um den Schauspieler, um Vinny Chase, habe ich jetzt hier gar nicht stehen irgendwo, aber Entourage, um mal die Serie zu nennen, Weltklasse-Serie, dann habe ich hier, was ich noch stehen habe, ist Four Blocks, wie man es auch aussprechen mag, vor allem die erste Staffel, ich liebe Frederick Lau, überragender Schauspieler, Auch Victoria, der Film, wer ihn nicht kennt, sollte unbedingt Victoria schauen.
Ja, kann ich nur
da unterstreichen. Lernt man Frederik Lau, spätestens da lernt man ihn leben und viel Blocks spielt.
Frederik Lau hat früher Eishockey gespielt, das macht ihn schon.
Ach krass.
Ja.
Okay. Auf jeden Fall spielt er in der ersten Staffel 4 Blocks auch mit. Und die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde, die erste Staffel von 4 Blocks ist so stark, dass man sich dann die anderen beiden Staffeln auch antun kann. Wobei ich schon sagen muss, dass die von der Qualität her dann ein bisschen abfallen. Meiner Meinung nach, 4 Blocks ist was für Leute, die Gangsterfilme mögen, für Deutschrap-Fans. Es sind viele hochkarätige deutsche Schauspieler dabei. Es spielen auch ein paar Rapper mit. Aber ich denke, es ist so bekannt, dass ich euch da jetzt nichts Neues erzähle und hier auch an dem Punkt aufhören kann. Haben wir jetzt noch irgendwie irgendwas vergessen?
Hast ja, du noch was? Ich will auch noch was Deutsches sagen. Ja, 4 Blocks, quasi das bayerische 4 Blocks.
was kommt denn jetzt?
Was natürlich Quatsch ist, aber Hinterfing stelle ich deshalb vor, ist auch relativ bekannt, ursprünglich im Bayerischen Rundfunk, irgendwie gefühlt aber dann im Bayerischen Rundfunk zu heiß geworden, findet man jetzt auf Netflix seit 14. Februar 2020 und ich glaube auf Arte hat man es und vielleicht findet man es auch noch in der Mediathek, also einfach mal auf Arte schauen. Da findet man es vielleicht auch noch. Es geht um einen bayerischen Politiker, Provinzpolitiker, der erst Bürgermeister ist und dann in der zweiten Staffel dann in den Landtag einzieht. Eigentlich ein guter Kerl, würde ich sagen, der aber wirklich aufgrund seines Ehrgeizes und seiner Machtgeilheit wirklich von einem Fettnäpfchen ins nächste geht. Vielen Leuten, auch Politikern selber, wir haben da auch darüber berichtet in der Zeitung, ist sie zu überzeichnet. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich so überzeichnet ist. Ich liebe solche Serien vor allem deshalb, weil ich eben sozialisiert worden bin mit diesen ganzen bayerischen Serien, die dir vielleicht gar nichts mehr sagen. Monaco, Franze, Kir Royal, irgendwie und sowieso. Und deswegen werde ich immer einen Platz in meinem Herzen für solche Serien haben. Hinterfing ist nochmal ganz anders, weil es eben eine sehr moderne Serie ist, auch von der Machart her, kann rein optisch kann das durchaus mithalten mit den Serien, die wir jetzt da aufgezählt haben, also mit wirklich großen Produktionen, großartige Schauspieler, also wer einen bayerischen Politiker nicht scheut, der ein kleines Koksproblem hat, der soll sich Hinterfing antun.
Okay, ja, ich habe jetzt gerade noch Arte und Netflix, da hatte ich bei beiden Wörtern nochmal so ein bei Netflix Bad Banks.
Sagt
Bad Banks?
Ja,
okay, dann lass uns nicht drüber sprechen, dann sagt es wahrscheinlich vielen Leuten was.
Ja. Nee, spielt ach so, du meinst, wenn der alte Typ aus der Sportredaktion...
Du hast dich so runtergeredet im Vorfeld und kennst jetzt doch alles.
Ja,
jetzt weiß ich nicht so ganz, wie ich das einschätzen soll.
Bist
du zu selbstkritisch?
Nee, ja, natürlich.
Also ich meine, im Endeffekt schaust du Serien sogar in der U-Bahn.
Ja, ich weiß, ist ganz schlimm.
Also vielleicht auch ein kurzes drauf. Wort zu Bad Banks.
Ja.
Spielt in Frankfurt, vielleicht jetzt auch in Zeiten von Corona. Es ist so ein bisschen Endzeitstimmung. Es geht um das Finanzsystem, klar.
Die Börse ist verstehst du irgendwas, um was es da geht?
Es ist lange her. Ich weiß nur noch, dass es mir gefallen hat.
Ja, genau, aber das ist das, was alle sagen, wenn es um diese Serie geht. Sie verstehen überhaupt nichts und das ist das Wunder dieser Serie, dass man trotzdem Spaß dran hat, dass man trotzdem, dass man sie spannend findet. Wirklich, ich habe keinen blassen Schimmer, um was es da tatsächlich geht, aber es ist eine auch sehr gute Serie, die auch...
Dieser Holländer mit seinem Akzent.
Ja, also, fantastisch. Muah. Ja, genau. Ja. Du denkst am Anfang auch, wow, verdammt, ist der drüber.
Ja.
Und dann irgendwie... Denkst du aber, wahrscheinlich ist er gar nicht drüber, wahrscheinlich ist es tatsächlich so einfach.
Der glaubt das Typen. Alles echt. Ja, also am Anfang habe ich mir auch gedacht, boah, so ein arroganter Macho, Kokser, was weiß ich.
Ja.
Aber irgendwann, also es ist schon, zieht einen auch in den Bann. Und Arte, ich wollte neulich mal, hatte ich eine Empfehlung vom Kollegen Rusler, der ja hier auch, glaube ich, einer der Moderatoren
im Podcast ist. So ist es, ja.
Genau. Der hat mir durch die Nacht empfohlen, die Ausgabe mit Michel Friedmann und Schlingensief. Und ich habe geschaut auf Arte und konnte es nicht finden. Und um noch eine andere Plattform ins Spiel zu bringen, YouTube kennt jeder, da gibt es ein paar Folgen von Durch die Nacht von Arte. Gibt es auf YouTube. Nicht die beste Qualität, aber es reicht, um es halbwegs gut durchzuschauen. Das heißt, YouTube, Durch die Nacht. Es sind immer zwei Menschen, die sich eine Nacht lang begegnen, eine Nacht lang Dinge unternehmen, die jetzt nicht zwingend auf den ersten Blick zusammenpassen. Viele Bekannte haben da auch mitgemacht. Also es gibt eine Folge, wo Olli Schulz Tom Schilling, glaube ich, begegnet. Es gibt auch eine mit Fadi Yadim und Till Schweiger. Und eben auch mit Schlingensief. War vor meiner Zeit, habe ich erst durch die Nacht, Michel Friedmann sagt mir was. Und der Kollege Russel hat mir diese Ausgabe empfohlen. Mhm. Beste Unterhaltung, also wirklich Wahnsinn. Und ich war damals, es war um die Nuller, ja, so 2000, 2002, sowas glaube ich.
Ja, man muss ja dazu sagen,
ich meine, damals war ich 8, 9 Jahre,
leider
das
ja
ist komplett an mir vorbeigegangen, von dem her. Es hat aber auch meine Welt bereichert, von dem her, wenn ihr 28 seid, wenn ihr jünger seid, wenn ihr auch bis an die 30, geht mal durch die Nacht auf YouTube ein, ist ein Arte-Format und tolle Gäste, tolles Format, tolle Idee auch. Ich würde sagen, jetzt haben wir auch noch YouTube ein bisschen Empfehlung abgedeckt. Mehr kann ich dir jetzt echt nicht mehr liefern.
Wunderbar, Elia. Ich bin absolut zufrieden. Du warst der beste Mann, den man hätte einladen können.
Ach, danke
dafür.
Für die lieben Worte.
Ja, und wir haben es tatsächlich geschafft, über eine Stunde zu kommen. Oh, ich glaube, das ist jetzt auch Premiere. Aber ich meine, es gibt Podcasts, die dauern 8 Stunden. Da sind wir noch weit davon entfernt. Ich befürchte fast, dass sich der Spaß so lang hinziehen wird, dass wir uns nochmal hier sehen. Und wenn wir dann in 3 oder 4 Wochen dann Netflix abgenommen bekommen, weil ganze Netze zusammenbrechen, dann müssen wir über Bücher reden irgendwann.
Über Bücher?
Ja.
Ja. Ich glaube, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war tatsächlich Gomorra.
Aha.
Wo auch eine Serie und auch
richtig, ein
Film auf Grundlage des Buches gedreht worden, und ich war so geflasht von dem Film und von der ersten Staffel der Serie, die übrigens auch bei Skybox jetzt verfügbar ist, dass ich mir dann auch das Buch im Italienurlaub schön in Sizilien, Neapel, Rundreise gemacht, und da dachte ich mir, hey, da liest du doch jetzt auch noch das Buch, hervorragendes Buch.
Aha.
Also ja, aber viel lese ich nicht, aber Gomorra kann ich auf jeden Fall empfehlen.
So, ich sage jetzt einfach nur noch danke, Elia,
für
diese für mich sehr, sehr unterhaltsame Stunde. Ich gebe dir keine weiteren Möglichkeiten, nochmal einzuhaken, dass dir da noch eine Serie dazu einfällt. Ich sage einfach nur danke, da wird es wahrscheinlich auch eine Serie geben, die so heißt, und sag auf Wiederhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder am Montag, und allen anderen sei empfohlen, die alle Folgen unserer Podcast-Serie Unter Quarantäne auf nordbayern.de, auf Spotify, beim Podcatcher von iTunes, sich einfach nochmal anzutun. Sehr unterhaltsam, sehr schöne Sachen. Wir versuchen, die menschliche Seite des Coronavirus ist irgendwie hervorzukehren, mit Menschen zu reden und vielleicht nicht in Trübsinn zu verfallen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Schön war's.
Bis demnächst. Ciao. Du darfst jetzt noch produzieren.
Oh, okay.
Du darfst es noch schneiden. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.